Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist laut Vereinten Nationen bis heute die am weitesten verbreitete Art der Menschenrechtsverletzung auf der Welt. Dieser Missstand soll sichtbar gemacht werden durch den heutigen Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Ein Beispiel, das gut illustriert, wie unsichtbare Gewalt sichtbar und damit auch strafbar gemacht werden kann, ist der Straftatbestand der Vergewaltigung in der Ehe. Bis zum entsprechenden Gesetz, also bis zum Jahr 1997, war das kein Straftatbestand. Politiker wie Wolfgang Freiherr von Stetten, 1997 für die CDU im Bundestag, fand das auch insgesamt ein bisschen übertrieben.
Das sind doch graduelle Unterschiede zwischen diesem Ehemann, der nun aus Rücksichtslosigkeit oder Verlust an Selbstbeherrschung oder vermeintlichen Recht auf sexuellen Verkehr seine Frau zwingt, als derjenige, der eine wildfremde Frau vergewaltigt. Und das kann nicht gleich behandelt werden.
Seine Parteifreundin Rita Süssmuth, damals schon gerade schon kurz gehört, war damals Bundestagspräsidentin. Und sie hat die Sache ganz anders bewertet.
Lange Zeit ist gesagt worden, das ist ein Kavaliersdelikt. Und die Frauen haben den Männern zur Verfügung zu stehen. Alles dies abwegigst, und das halte ich für das Verächtlichste, dass wir dazu so lange brauchten, das Selbstverständliche nun zu tun.
Inzwischen sind weitere Regelungen geschaffen worden, um Frauen zu schützen. 2016 beispielsweise durch die Regelung Nein heißt Nein. Die Regel von Ja heißt Ja dagegen, die beispielsweise in Schweden gilt oder in Spanien, die konnte bisher weder EU-weit noch in Deutschland durchgesetzt werden. Über den Schutz durch Recht sprechen kann ich jetzt mit der Vorsitzenden der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes, mit Dilken Celebi. Schönen guten Morgen, Frau Celebi.
Guten Morgen, Frau Weber.
Nochmal zur Erinnerung, was genau besagt denn die Regel Nein heißt Nein?
Derzeit ist es so, dass grundsätzlich ein sexueller Übergriff, das heißt eine strafbare sexuelle Handlung, dann vorliegt, wenn eine Person eine sexuelle Handlung vornimmt, die gegen den erkennbar entgegenstehenden Willen einer anderen Person vorgenommen wird. Mhm. Also das heißt, ein erkennbarer Gegenwille muss vorliegen, die das Opfer eben so auch zum Ausdruck bringen muss. Und das ist quasi die Nein-als-Nein-Regelung, die aber auch dem Opfer die Obliegenheit auferlegt, den ablehnenden Willen zu äußern.
Diese Regel ist jetzt seit 8 Jahren in Kraft. Welche konkreten Folgen hatte das bislang für die Sicherheit von Frauen? Vielleicht weniger Vergewaltigung oder mehr Anzeigen?
Ich denke, da muss man mehrere Ebenen bedenken. Zum einen gab es Fälle, die damals höchst strafwürdig waren, aber nicht strafrechtlich erfassbar waren, weil die Voraussetzungen des damaligen Tatbestands nicht erfüllt waren. Weil die Norm als Straftatbestand ausgestaltet war mit so einem Nötigungscharakter, das heißt, die Widerstandsleistung der Person wurde quasi zum zentralen Merkmal gemacht, was ideales Opferverhalten abverlangte, was nicht der Realität entsprach. Also zum Beispiel waren Fälle straflos, in denen verbal oder durch Weinen ein ablehnender Wille geäußert wurde, aber keine Gewalt angewendet wurde oder mit dem Leib und Leben oder der Gefahr für Leib und Leben gedroht wurde.
Mhm. Und was bedeutet jetzt konkret die Ja-heißt-Ja-Regel?
Die Ja-heißt-Ja-Regelung würde die Kommunikationslast verschieben. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es die Obliegenheit des Opfers ist, derzeit den ablehnenden Willen zu äußern, und zwar auch auf eine objektiv erkennbare Art und Weise. Und bei einer Ja-heißt-Ja-Regelung würde von der Prämisse ausgegangen werden, dass eben grundsätzlich sexuelle Handlungen nicht begrüßenswert sind, sondern die betroffene Person, die sexuelle Handlungen ausüben möchte an einer anderen Person, sich dann der Zustimmung, des Einverständnisses vergewissern muss.
Aber was genau bedeutet das? Alle diese Regelungen setzen ja voraus, dass die Menschen bei der Anbahnung von Sex miteinander reden. Das muss ja nun nicht zwingend der Fall sein.
Nein, weil hier besteht quasi das Missverständnis, dass man das nicht verbal vorher durch Vertrag oder so zum Ausdruck bringen muss und sich darauf einigen muss, sondern es kann auch konkludent erfolgen durch Handzeichen, durch Gestik, durch Mimiken. Und es geht eben darum, dass die Kommunikationslast nicht einseitig verteilt wird auf die eine Person, sondern beide in gegenseitige Kommunikation kommen. Und es gibt natürlich verschiedene Modelle des Ja-Heißt-Ja, aber ein performatives Ja-Heißt-Ja-Modell würde auch voraussetzen, dass das irgendwie verbal oder konkludent zum Ausdruck gebracht wird, dass jetzt eine Zustimmung vorliegt.
In Deutschland hat es diese Ja-Heißt-Ja-Regel nicht geschafft in die Richtlinie, weil Deutschland in Form von Ex, muss man inzwischen sagen, FDP-Justizminister Marco Buschmann dagegen gestimmt hat. Warum?
Deutschland war damals der Meinung, dass die EU keine Kompetenz dafür habe, solch eine Strafregelung zu erlassen. Das war nicht einstimmig der Fall. Andere Staaten haben dafür gestimmt. Auch gab es ein Gutachten, das auf europäischer Ebene in Auftrag gegeben wurde, das durchaus auch die Möglichkeit gesehen hatte, dass die EU die Kompetenz dafür hat.
Das heißt, es ist einfach ungeklärt, so zumindest die Ansicht von Marco Buschmann, ob die EU bis auf nationale Ebenen herunter ein solches Verfahren in Gang bringen kann.
Genau, das war spezifisch auf den Straftatbestand der Vergewaltigung bezogen. In dieser EU-Gewaltschutzrichtlinie wurden andere, auch geschlechtsspezifische Gewalttaten normiert, also insbesondere Cyberdelikte, für die die Kompetenz der EU gegeben war. Insofern ist diese EU-Gewaltschutzrichtlinie auch dennoch ein Meilenstein, vor allem weil sie dieses Verständnis der Strafwürdigkeit und Strafbarkeit nicht einvernehmlicher sexueller Handlungen im präventiven Teil verordnet hat. Also Mitgliedstaaten müssen Maßnahmen dafür erlassen, dass es eben in der Gesellschaft verbreitet wird, dass es bei sexuellen Handlungen auf das Einverständnis ankommt, was insbesondere deshalb auch so wichtig ist, wenn man schon sagen muss, dass auch gesellschaftliche Sozialisierung maßgeblich dazu beitragen, dass auch manche Personen sich einfach nicht trauen, ein Nein zu äußern oder denken, es gehöre sich für sie so.
Würden Sie denn sagen, es ist möglich und es ist wünschenswert, diese Ja-Heißt-Ja-Regel auch in deutsches Recht zu holen?
Wir als DJB plädieren für eine Ja-Heißt-Ja-Regelung, weil sich für uns auch die Frage stellt, warum Passivität oder gerade eben die Entscheidung, kein Einverständnis zu zeigen, wie ein einverständliches Verhalten behandelt wird. Das entspricht nicht dem verfassungsrechtlichen Verständnis von dem Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung, das eben dieses Einverständnis als Zugangskontrolle quasi versteht. Derzeit ist es so, dass Passivität aber nicht erfasst wird. Darunter fallen aber sehr viele Fälle, zum Beispiel der sogenannten Schockstarre. Das ist ein Zustand der tonischen Immobilität, in die Betroffene eben bei Drohung sozusagen oder wenn sich über ihre Entscheidung hinweggesetzt wurde, fallen. Das ist zwar laut Gesetzgeber vorgesehen, in der Anwendung scheitert es aber vollkommen. Und vor allem sind wir deshalb dafür, weil die derzeitige völkerrechtliche Vorgabe so ist, dass Deutschland mit seinem jetzigen Modell nicht ganz den Vorgaben der Istanbul-Konvention entspricht.
Das sagt Dilken Celebi. Sie ist die Vorsitzende der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes. Und mit ihr habe ich gesprochen anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen heute am 25. November. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit heute früh.
Danke Ihnen.